Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Bis zu 1 Million Tier- und Pflanzenarten sind vom Aussterben bedroht. Und deswegen sollte die Menschheit ihren Umgang mit der Natur grundlegend ändern. Dies ist die Kernaussage eines Berichts, den der Weltbiodiversitätsrat heute Vormittag in Paris vorgestellt hat.
Das, was die Wissenschaftler uns mitgeben, ist, es kann nicht so weitergehen. Und es ist auch nicht mit kleinen kosmetischen Veränderungen getan, sondern es geht richtig ans Eingemachte bis hin zur Änderung unseres Lebensstils.
Sagt Dr. Horst Korn, Leiter der Arbeitsgruppe Internationaler Naturschutz beim Bundesamt für Naturschutz. Ein Interview mit ihm zu den Ergebnissen des Weltbiodiversitätsrates über die weltweite Artenvielfalt in dieser Sendung. Wir stellen außerdem die deutschlandweit größte Agrophotovoltaikanlage vor und begeben uns schließlich auf Spurensuche nach den Resten einer Supernova-Explosion vor ca. 2,5 Millionen Jahren in der Nähe der Erde. Am Mikrofon heute Uli Blumenthal. Die Verluste von Ökosystemen und Arten schaffen eine direkte Bedrohung des Wohlergehens der Menschheit in allen Regionen der Welt, heißt es heute bei der Vorstellung des UN-Berichts zur Biodiversität. Die weltweite Rate des Artensterbens sei derzeit 10 bis 100 Mal größer als im Schnitt der vergangenen 10 Millionen Jahre. Volker Mrazek mit den wichtigsten Fakten.
Auf 8 Millionen wird die Zahl aller Tier- und Pflanzenarten auf der Erde heute geschätzt. Davon sei bis zu 1 Million inzwischen vom Aussterben bedroht. Viele Arten schon innerhalb der nächsten Jahrzehnte. Das ist die vielleicht alarmierendste Zahl im neuen Report des Weltbiodiversitätsrates IPBES. Die Verlustrate sei gegenwärtig Dutzende bis Hunderte Male so hoch wie im Schnitt der letzten 10 Millionen Jahre. Und sie nehme sogar noch zu.
Vom Aussterben bedroht sind über 40% der Amphibienarten.
Fast ein Drittel aller Haie und riffbildenden Korallen sowie mehr als ein Drittel aller Meeressäuger.
Um die 10% aller Insektenarten.
Natürliche Ökosysteme nehmen heute im Durchschnitt nur noch etwas mehr als die Hälfte ihrer Ausgangsfläche ein. Viele schrumpften auch weiterhin. Der Expertenbericht benennt auch die Ursachen für den weit verbreiteten Schwund von Fauna und Flora als wichtigen Hinweis an die Politik, wie die Autoren schreiben. 5 Hauptgründe führt die Rangliste auf.
Änderungen in der Land- und Meeresnutzung.
Die direkte Ausbeutung von Organismen.
Der Klimawandel.
Umweltschadstoffe.
Und die Invasion fremder Arten.
Am Pranger stehen vor allem Landwirtschaft, Fischerei und Rohstoffgewinnung. In ihrer heutigen Form seien sie häufig mit einem Raubbau an der Natur verbunden.
Von 1980 bis 2000 hat sich die Landwirtschaft in den Tropen um 100 Millionen Hektar ausgedehnt. In der Hälfte der Fälle auf Kosten intakter Wälder und hauptsächlich durch Rinderzucht und Palmölplantagen.
Ein Drittel aller Fischbestände im Meer wird zu stark ausgebeutet, weitere 60% bis an die Grenzen der Nachhaltigkeit.
Der IPBES hat auch Szenarien für die Zukunft gerechnet. In allen nimmt der globale Verlust von Arten, Ökosystemen und Biodiversität bis zum Jahr 2050 weiter zu. Es sei denn, es komme zu einem, so wörtlich, transformativen Wandel. Gemeint ist damit im Grunde die Abkehr von der Konsumgesellschaft und einer Wirtschaftsweise, die eben nicht nachhaltig ist, sondern immer mehr Naturressourcen verbraucht.
150 Experten aus 50 Ländern haben über 3 Jahre lang den Zustand der Arten und der Ökosysteme auf der ganzen Welt analysiert und einen 1000 Seiten starken Bericht vorgelegt. Und dieser Bericht wertet 15.000 wissenschaftliche Arbeiten aus und bilanziert die Entwicklung der vergangenen 50 Jahre. Und darüber habe ich mit Dr. Horst Korn gesprochen. Er ist Leiter der Arbeitsgruppe Internationaler Naturschutz beim Bundesamt für Naturschutz und ich habe ihn gefragt, wie er die Entwicklung der Artenvielfalt in den zurückliegenden Jahrzehnten bewertet.
Sie sagten schon, es werden so die wesentlichen letzten 50 Jahre betrachtet und da sind die Veränderungen zum großen Teil doch schon dramatisch schlechter geworden. Vielfach ist in der Presse ja auch die Rede vom Schwund der Arten. Aber das greift zu kurz. Wir müssen viel weiter das betrachten, also die gesamte Natur, auch die innerartliche Vielfalt betrachten. Das lässt sich zum Beispiel sehr gut erläutern an der Vielfalt zum Beispiel Rinderrassen in Deutschland. Bis vor einigen Jahrzehnten hatten wir noch eine ganze Reihe regional angepasster Rinderrassen. Derzeit haben wir für die Milchproduktion nur noch die schwarzbunten Hochleistungsturbokühe. Und was in der Vergangenheit ein Vorteil war, dass die Rassen regional angepasst waren. Es gab Rassen, die konnten auf den Almweiden, in den Alpen weiden, ohne die Böden zu erodieren. Andere in den Sümpfen, ohne dass sie Klauenentzündungen bekamen. Und in den letzten Jahrzehnten hat sich die Landwirtschaft so entwickelt, dass alles sehr stark homogenisiert wurde. Die Rinder werden nur noch mit Hochleistungskraftfutter gefüttert. Und diese anderen Qualitäten, die wir vielleicht irgendwann mal brauchen, wenn diese Quellen von Soja aus Südamerika zum Beispiel nicht mehr zur Verfügung stehen würden, die sind dann weg. Aber es geht auch um die Vielfalt der Lebensräume. Unsere Landschaften werden immer homogener, die Schläge in der Landwirtschaft immer größer, Feuchtgebiete werden drainiert und auch die Arten in den landwirtschaftlichen Gebieten, also auch die Begleitarten und auch Unkrautarten, die werden weltweit immer homogener und es ist überall weltweit dann immer das Gleiche.
Gibt es, wenn Sie diese weltweiten Verluste aufzählen, und da kann man sicher noch viele Beispiele mehr bringen, gibt es auch positive Überraschungen, die dieser Bericht jetzt zu vermelden hat?
In diesem Bericht sind 18 Indikatoren betrachtet worden, von denen gehen, sagen wir, 14 nach unten und 4 sind etwa gleich. Richtig positive Ergebnisse hat es nicht gebracht. Viele Dinge, die wir bisher wussten, sind nun einmal wirklich auf Herz und Nieren überprüft worden. Und die Wissenschaftler, die werden da, man kann es sagen, über 6 Tage lang wirklich gegrillt und von den Regierungsvertretern nach allen Regeln der Kunst befragt. Und es gibt Staaten, die also erstmal in Frage stellen, ob die Daten zur dramatischen Situation der Fischerei überhaupt stimmen. Oder es gibt Länder wie Brasilien, die erstmal nicht so hinnehmen wollen, dass der Regenwaldverlust so dramatisch ist oder dass das alles so schlimm ist. Und da müssen die Wissenschaftler wirklich beweisen, dass die Aussagen, die sie dort treffen, wirklich stimmen. Und das Ergebnis, was dort jetzt am Ende rausgekommen ist, das ist wirklich ein Bericht, der nach allen Regeln der Wissenschaft und der politischen Interessenlage in Frage gestellt worden ist. Und das ist das Ergebnis, was dann am Ende wirklich steht.
Enthält denn dieser Bericht auch konkrete Vorschläge zum weltweiten Schutz der Artenvielfalt, um diesen Prozess zu stoppen oder rückgängig zu machen?
Ja, es gibt auch Vorschläge für die zukünftige Entwicklung. Und ein wesentlicher Vorschlag ist zum Beispiel, dass weltweit das ganze Subventionssystem auf den Prüfstand gestellt werden muss, um zu sehen, wo wir Subventionen, die die Natur und damit auch unsere Lebensgrundlagen nachhaltig schädigen, doch in eine positive Richtung lenken. Als Beispiel können wir anmerken unsere europäischen Agrarsubventionen. Derzeit werden die großen Landeigentümer massiv gefördert, nur dafür, dass sie das Land besitzen. Die gleiche Menge Geld könnte man auch anders verteilen, indem man eine naturverträgliche Landwirtschaft zum Beispiel stärker fördert und nicht nur den reinen Flächenbesitz.
Der Weltbiodiversitätsrat ist so eine Art Pendant zum Weltklimarat IPCC, der ja Wegbereiter war für das Kyoto-Protokoll und auch für das Pariser Klimaschutzabkommen. Und das Pariser Klimaschutzabkommen hat ja das 2-Grad- oder auch das 1,5-Grad-Ziel erklärt. Wie sieht es bei der Artenvielfalt aus? Kann man das auch in so eine einfache Zahl als Ziel formulieren? Oder was sind die tragenden Ideen eigentlich hinter diesem Bericht, was sich ändern muss?
Die biologische Vielfalt ist ein bisschen komplexer als der Klimawandel, weil wir es mit verschiedenen Ebenen zu tun haben. Man kann es sicherlich am einfachsten fassen mit dem Begriff Vielfalt der Natur, also Vielfalt der Arten, aber auch Vielfalt der Lebensräume. Und wenn wir die ruinieren, dann haben wir ein Problem. Vieles passiert ja schleichend und es gibt dann sogenannte Kipppunkte. Man kann das vielleicht vergleichen mit einem Gummiband. Ein Gummiband kann man dehnen und wenn man den Druck loslässt, geht es wieder in einen ursprünglichen Zustand zurück. Wenn man ein Gummiband überdehnt, dann reißt es. Und dann hat es diese Funktion nicht mehr, die wir vorher von ihm haben wollten. Viele Fischbestände sind überfischt und wenn man aufhört, diese Fischbestände weiter zu befischen, kommen die Arten oder kommen die Populationen nicht zurück, weil sich das System an sich verändert hat. Unsere Böden funktionieren wie ein Schwamm. Und sie nehmen viel, viel auf und lange Zeit passiert nichts. Aber irgendwann ist auch ein Schwamm voll, aufgesaugt und dann läuft alles, was wir oben neu reingeben, unten durch. Und das ist die Gefahr, dass wir bei vielen dieser Systeme also nicht wissen, wo diese Kipppunkte sind und wo wir uns dort befinden. Wir können nur erfahren, dass wir diese Kipppunkte überschritten haben, wenn wir sie überschritten haben, aber nicht vorher. So ähnlich wie bei einem Gummiband, wo man nie genau weiß, in welchem Punkt es reißt. Also wir müssen unser ganzes Wirtschaftssystem und unsere ganze Art zu wirtschaften und zu leben doch schon stark überdenken.
Sagt Dr. Horst Korn, Leiter der Arbeitsgruppe Internationaler Naturschutz beim Bundesamt für Naturschutz, über den heute in Paris vorgestellten Bericht zur Artenvielfalt weltweit. Kann man unter Photovoltaikanlagen erfolgreich Landwirtschaft betreiben, also einerseits Kartoffeln, Tomaten oder Weizen anbauen und darüber gleichzeitig Solarstrom ernten? Dieser Frage ist das Forschungsprojekt Agrophotovoltaik in einer Hofgemeinschaft am Bodensee nachgegangen. Andrea Hoferichter stellt die auf einer Konferenz in Berlin präsentierten Ergebnisse nun vor.
Hügel, Felder, Wälder, sattes Grün. Die Biolandwirte der Hofgemeinschaft Hegelbach in Baden-Württemberg bewirtschaften ein idyllisches Fleckchen Erde. Doch auf einem ihrer Felder thront zwischen Kartoffelpflanzen, Kleegras, Weizen und Sellerie ein Gerüst aus 50 Tonnen Stahl, bestückt mit Doppelreihen aus blau schimmernden Solarmodulen. Gesamthöhe 8 Meter. So hoch, dass die 3000 Quadratmeter darunter nach wie vor auch mit Treckern und anderen Landmaschinen beackert werden können. Die Anlage ist das Herzstück eines vom Bundesforschungsministerium geförderten Projekts zur sogenannten Agrophotovoltaik und kommt in der Region besser an als andere klimafreundliche Energieerzeuger, wie Befragungen von Anwohnern, Gemeinderäten und Touristikfachleuten ergeben haben. Das berichtet Projektleiter Stefan Schindele vom Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme in Freiburg.
Wir haben festgestellt, dass die Akzeptanz der Agrophotovoltaik höher ist als die von herkömmlichen Photovoltaik-Freiflächenanlagen. Aber auch gegenüber Windkraftanlagen oder Biogasanlagen ist die Akzeptanz von AgroPV sehr gut.
Auch mit den Stromgestehungskosten, die Investitionen in Betrieb und Instandhaltung beinhalten, ist das Team erst einmal zufrieden. Sie liegen bei 9 Cent je Kilowattstunde. Damit ist Agrophotovoltaik günstiger als kleine Dachanlagen, aber teurer als Freiflächenphotovoltaik, wo die Solarmodule dichter nebeneinander und auf kleineren Stahlgerüsten stehen. In Deutschland sei Agrophotovoltaik nicht wirtschaftlich, sagt Schindele. Er wünscht sich deshalb eine staatliche Förderung, wie es sie etwa in Frankreich, Japan und China schon gibt.
Die weltweit größte Solaranlage generell ist eine Agro-PV-Anlage in China mit einer Leistung von ungefähr 700 Megawatt. Die ist bemerkenswert, weil sie im Randgebiet der Wüste Gobi errichtet wurde, auf einer ehemals degradierten Fläche, die nicht landwirtschaftlich genutzt wurde, aber eben heute dank Agro-PV wieder nutzbar ist. Darunter werden Beerensträucher angebaut, die Tröpfchen bewässert werden, das Grundwasser wird rausgepumpt mit dem Solarstrom und entsalzt. Die Beeren werden dann getrocknet und im Müsli verarbeitet und insgesamt ist es wie so eine Art Carbon Capture, also eine negative CO2-Bilanz und gleichzeitig ein Beitrag zum Klimaschutz.
Auch die kleine Forschungsanlage der Hofgemeinschaft Hegelbach hilft beim Klimaschutz. Nach 4 Jahren soll sie die Treibhausgase, die bei ihrer Produktion entstanden sind, kompensiert haben und dann noch mindestens 21 Jahre lang sauberen Strom liefern. Jedes Jahr etwa so viel wie 62 Vier-Personen-Haushalte verbrauchen. Dazu trägt auch das Design der Module bei, die auf der Ober- und Unterseite Solarzellen tragen. So nutzen sie auch das vom Boden zurückgespiegelte Licht und konnten auf dem Testfeld übers Jahr 15% mehr Solarstrom ernten. Doch unter den Modulen ist es schattig, das heißt weniger Licht für die Photosynthese. So fuhren die Landwirte 2017 fast ein Fünftel weniger Kartoffeln und Weizen ein als auf photovoltaikfreien Vergleichsflächen. Im Hitzesommer 2018 gab es dank Schatten ein Plus von mehreren Prozent. Die Kleegraserträge allerdings litten in beiden Jahren. Das Ziel der Hofgemeinschaft, 80% der Ernte zu erhalten, hat sich aber erfüllt. Und die Projektbeteiligten rechnen für Agrophotovoltaik in besonders trockenen Regionen, etwa in Indien, mit deutlich positiveren Erntebilanzen. Besonders, wenn die Module auch als Regensammler genutzt werden. In Deutschland wollen sie als nächstes vor allem die Wirtschaftlichkeit des Konzepts noch verbessern.
Doppelte Ernte. Andrea Hoferichte über den Testbetrieb der deutschlandweit größten Agrophotovoltaikanlage der Hofgemeinschaft Hegelbach in Baden-Württemberg. Das radioaktive Isotop Eisen 60 kann auf der Erde nicht entstehen. Dennoch haben es Forscher in den Sedimenten der Tiefsee entdeckt. Die plausibelste Erklärung: Das Eisen stammt von einer Supernova, die vor ca. 2,5 Millionen Jahren in der Nähe der Erde explodierte. Nun haben die Wissenschaftler in der Antarktis nach diesem exotischen Isotop gefahndet. Das Resultat stellt Frank Grotulüschen vor.
Explodiert ein Stern und wird zu einer Supernova, schleudert er Unmengen Material ins All. Darunter finden sich auch seltene Atomsorten, etwa radioaktives Eisen 60. Die Atome rasen durchs All und manche schlagen irgendwann auf Planeten auf, auch auf der Erde. Hier sind sie ausgesprochene Exoten. Auf der Erde nämlich kann, zumindest auf natürlichem Weg, kein Eisen 60 entstehen.
Das heißt, wenn man es sieht auf der Erde, kann man sehr gut daraus schließen, dass es extraterrestrisch außerhalb vom Erdbereich kommt.
Sagt Gunter Korschinek, Physiker an der TU München. Und tatsächlich, vor ein paar Jahren fand sich Eisen 60 in den Sedimenten der Tiefsee. Die Datierung ergab ein Alter von 2,5 Millionen Jahren. Bald hatte die Fachwelt eine Erklärung parat.
Die Meinung ist, dass es Eisen 60, was man sieht, etwa vor 2,5 Millionen Jahren, dass das wohl durch den Sternexplosionen in der Nähe des Sonnensystems entstanden ist. 300 Lichtjahre ungefähr.
Offenbar war die Erde damals von einem Hagel aus Eisen-60-Atomen getroffen worden, ausgespien von einer Supernova in 300 Lichtjahren Entfernung, für kosmische Maßstäbe in unserem Hinterhof. Eine spannende Erklärung, doch es blieben Fragen. Zum Beispiel, hagelt es womöglich noch heute Eisen-60 aus dem All auf die Erde? Um das zu klären, initiierten die Forscher ein bemerkenswertes Experiment und suchten das exotische Eisen in einer ebenso exotischen Substanz, im Schnee der Antarktis.
Der antarktische Schnee ist besonders, er ist sehr rein,
sagt Dominik Koll von der Australian National University.
Die Antarktis ist sehr weit abgelegen. Die Staubmenge von Kontinenten, die hält sich in Grenzen, das ist relativ wenig. Deswegen ist das Eis sehr rein und deswegen kann man halt extraterrestrische Staubkörner, die da reinkommen, sehr gut messen, weil sie eben nicht überlagert werden durch terrestrischen Staub.
Für ihre Messungen brauchten die Fachleute einiges an Schnee, eine halbe Tonne. Das war nur mit freundlicher Unterstützung machbar.
Das ist im Zusammenhang mit dem Alfred-Wegener-Institut passiert. Die haben dort eine Station, das ist die Konen-Station, und die haben 500 Kilo Schnee für uns gesammelt. Das wurde dann in gefrorenem Zustand über Schiffwege nach Deutschland gebracht und dann eben nach München, wo wir das dann weiter aufbereitet haben.
Dort begannen die Analysen, und zwar mit einer hochempfindlichen Methode, der Beschleuniger-Massenspektrometrie. Das überraschende Resultat?
Ja, wir haben Eisen-60 gefunden.
Und zwar mehr, als man durch andere Ursachen erklären könnte, meint Dominik Koll. Doch woher stammt das Eisen? Sollte vor kurzem erneut eine Supernova explodiert sein? Sicher nicht, sagen die Fachleute, das hätte man bemerkt. Stattdessen glauben sie etwas anderes, und zwar, dass das Eisen im Schnee ebenfalls von jener Supernova kommt, die vor 2,5 Millionen Jahren hochgegangen war. Denn von dem Eisen 60, das sie damals herausgeschleudert hatte, dürfte noch einiges im Weltall herumschwirren, meint Günter Korschinek.
Es gibt dann so etwas wie einen Nebel, in dem wir uns etwa seit ein paar 10.000 Jahren das Sonnensystem durchbewegt. Und in diesem Nebel müsste auch dieses Eisen 60 drin sein, was damals erzeugt worden ist.
Um diese These zu prüfen, könnte man Eisbohrkerne unter die Lupe nehmen und nachschauen, ob die Eisen-60-Konzentration vor etwa 50.000 Jahren plötzlich in die Höhe geschnellt war, dem vermuteten Eintritt der Erde in den Staubnebel. Ein Projekt, das das deutsch-australische Forschungsteam nun gerne angehen würde.
Frank Grotulüschen über Spuren einer Supernova im irdischen Schnee. Forscherteam findet Isotop Eisen 60 in der Antarktis. Und am Anfang der Sendung ging es ja um den Bericht des Weltbiodiversitätsrates IPBES, der gezeigt hat, wie ernst das Artensterben derzeit ist. Es gibt aber auch viele kleine technische Innovationen, die genau dagegen ankämpfen. Und eine davon haben US-Ingenieure heute in einem Fachblatt für Vogelkunde präsentiert. Piotr Heller erklärt in seiner ersten Meldung aus der Wissenschaft jetzt die Details.
Es handelt sich um UV-Lampen auf Strommasten. Sie leuchten die Stromleitungen an und sollen damit verhindern, dass Kraniche in die Leitung hineinfliegen und verenden. Die Ingenieure haben ihre Entwicklung in einem Vogelschutzgebiet im US-Bundesstaat Nebraska getestet. Das System soll die Zahl der Kraniche, die mit Stromleitung kollidierten, um 98% gesenkt haben, schreiben sie im Fachblatt The Condor.
Forscher filmen, wie das Immunsystem Bakterien angreift.
Das Team aus dem Vereinigten Königreich und der Schweiz hat dafür die äußere Hülle von Bakterien dem sogenannten Membranangriffskomplex ausgesetzt und das Ganze mit einem Rasterkraftmikroskop gefilmt. Der Membranangriffskomplex ist im Immunsystem dafür zuständig, Löcher in die Hülle von Bakterien zu stanzen und sie so zu töten. Die Aufnahmen offenbaren, dass das Immunsystem am Anfang dieses Angriffsprozesses eine kleine Pause einlegt. Diese Pause ermöglicht es körpereigenen Zellen, denen der Angriff nicht gilt, den Prozess aufzuhalten. Die Forscher haben ihre Arbeit im Fachblatt Nature Communications veröffentlicht.
Physiker haben Antimateriewellen erstmals mit einem Interferenzexperiment nachgewiesen.
Dass Teilchen gemäß den Gesetzen der Quantenphysik auch Eigenschaften von Wellen besitzen, ist lange bekannt. Auch bei Antimaterieteilchen wurde diese Eigenschaft schon nachgewiesen, jedoch noch nicht mit einem Interferenzexperiment. Das ist Forschern aus der Schweiz und Italien nun erstmals gelungen, wie sie im Magazin Science Advances notieren. Sie ließen Positronen, also Antiteilchen von Elektronen, durch Hindernisse fliegen und konnten zeigen, dass die Teilchen daraufhin charakteristische Muster bildeten. Die Arbeit könnte den Weg für weitere Antimaterieforschung ebnen, die beispielsweise Aufschluss über das Ungleichgewicht von Materie und Antimaterie im Universum geben könnte.
Ein Datensatz soll menschliches und maschinelles Sehen vereinen.
US-Wissenschaftler haben 4 Testpersonen jeweils 5000 Fotos gezeigt und dabei deren Hirnaktivität aufgezeichnet. Die Fotos stammten aus Datenbanken, mit denen automatische Systeme zur Bilderkennung trainiert werden. So könnten die Daten eine Brücke zwischen dem menschlichen und dem maschinellen Sehen schlagen, notieren die Forscher im Fachblatt Scientific Data. Andere Wissenschaftler könnten den Datensatz etwa nutzen, um das menschliche Sehvermögen besser zu verstehen und die automatischen Systeme daraufhin zu verbessern.
Leonardo da Vinci könnte an einer Klauenhand gelitten haben.
Diese These haben 2 italienische Ärzte im Journal of the Royal Society of Medicine vorgebracht. Sie stützen sich dabei auf eine Kreidezeichnung eines lombardischen Malers. Die Zeichnung zeigt den Künstler und Erfinder Leonardo in hohem Alter. Seine Hand ragt unter der Kleidung hervor, die Finger sind gekrümmt. Diese Haltung erinnert laut den Ärzten an eine sogenannte Klauenhand als Folge einer Nervenlähmung. Bisher gingen Forscher davon aus, dass ein Schlaganfall zur Lähmung von Leonardos rechter Hand geführt haben könnte. Jedoch hätte die Hand in diesem Fall zu einer Faust geballt sein müssen.
Sternzeit, 6. Mai, Mondlandung in 5 Jahren. US-Vizepräsident Mike Pence, der dem Nationalen Weltraumrat vorsteht, verlangt von der NASA bis spätestens 2024 eine Amerikanerin und einen Amerikaner auf den Mond zu bringen. Bei einer Tagung des Weltraumrats drohte Mike Pence unverhohlen, dass Unternehmen, die dieses Ziel überfordere, künftig keine Aufträge der NASA mehr bekämen. Diese Kritik bezog sich wohl vor allem auf Boeing, das die neue Großrakete SLS baut. Die sollte nach ursprünglicher Planung längst fertig sein, doch ihr Jungfernflug wird frühestens in 2 Jahren erfolgen. Die NASA prüft bereits, ob sie den ersten Flug des amerikanisch-europäischen Orion-Raumschiffs mit einer anderen Rakete als der SLS durchführt. Politischer Druck ist bei technischen Projekten allerdings nicht unbedingt hilfreich. Sobald es um Menschen an Bord geht, sind die Sicherheitsanforderungen extrem hoch. Und das kostet Zeit und Geld. Auch SpaceX hat für den Bau seiner Kapsel Crew Dragon viele Jahre länger gebraucht als geplant. Mike Pence hat allerdings klargestellt, dass ein Fehlschlag keine Option sei. Damit griff er das berühmte Failure is not an option auf, das das NASA-Team 1970 für die Rettung der verunglückten Mission Apollo 13 ausgerufen hatte. Dass 2024 als Ziel vorgegeben wird, ist natürlich kein Zufall, sondern hat politische Gründe. Es wäre im Fall seiner Wiederwahl das letzte Amtsjahr von Donald Trump. Bei geglückter Landung wäre er zum Schluss auch noch Mondpräsident.
Nach dem Tweet von Donald Trump, doch kein Handelsfriede zwischen Peking und Washington. Das ist Thema bei Wirtschaft und Gesellschaft, 17.05 Uhr. Ein weiteres Thema, Altmaiers Industriepolitik. Die Wirtschaft zeigt dem Wirtschaftsminister die kalte Schulter. Und ich verabschiede mich hier von Ihnen und vom Mikrofon. Mein Name ist Uli Blumenthal.